liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ang heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Die südkoreanische Dirigentin und Musikdirektorin der San Francisco Opera Kim Eun-sun ist zur Gastdirigentin der Berliner Philharmoniker ernannt worden. Das Orchester teilte auf seiner Homepage gestern mit, dass Kim vom 18. bis 20. April nächsten Jahres bei den Berliner Philharmonikern debütieren werde. Die Berliner Philharmoniker gelten als eines der weltweit führenden Ensembles mit Tradition und Prestige. Allein dieses Orchester dirigieren zu können, bedeutet eine Würdigung der musikalischen Kompetenzen. Kim Eun-sun studierte Komposition und Dirigieren in Seoul und setzte ihr Studium in Stuttgart fort, wo sie ihren Abschluss mit Auszeichnung machte. Unmittelbar nach ihrem Abschluss erhielt sie den ersten Preis beim internationalen Dirigentenwettbewerb Jesus López Cobos. Im Anschluss war sie in vielen Bereichen die erste Frau. Im Frühjahr 2010 debütierte sie am Teatro Real in Madrid als erste Dirigentin. 2019 wurde sie als erste Frau zur Musikdirektorin der San Francisco Opera ernannt. Neben ihrer wachsenden Präsenz in Nordamerika ist Kim Eun-sun regelmäßig Gastdirigentin an vielen wichtigen europäischen Opernhäusern. Bei dem Konzert im April nächsten Jahres in der Berliner Philharmonie wird Kim Eun-sun Arnold Schönbergs Erwartung mit Solistin Tamara Wilson und Sergei Rachmaninows dritte Symphonie dirigieren. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass in Stockholm und in Wien ein koreanisches Kulturzentrum die Türen geöffnet hat. Im Anschluss hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es um Kontroversen zu sogenannten No-Senior-Zones, Einrichtungen wie Cafés, in denen Senioren nicht willkommen sind. Danach geht es um eine Studie zu den Nachtaktivitäten der Seouler Bürger. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Sterne am Nachthimmel, gesungen von Kyungsa. In Stockholm und Wien sind koreanische Kulturzentren eröffnet worden. Der dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus angeschlossene koreanische Kultur- und Informationsdienst KOKIS veranstaltete am Montag eine Zeremonie zur Eröffnung der koreanischen Kulturzentrums in Schweden. Am gestrigen Dienstag gab die Organisation auch die Eröffnung eines koreanischen Kulturzentrums in Österreich bekannt. Damit steigt die Zahl der koreanischen Kulturzentren im Ausland auf 35. In Europa betreibt KOKIS 13 Kulturzentren. Das koreanische Kulturzentrum in Stockholm ist das erste in Nordeuropa. Es verfügt über 6 Stockwerke auf 1660 Quadratmetern und befindet sich in Kungsholmen, einem der zentralen Stadtbezirke Stockholms. Bei der Eröffnungszeremonie am Montag waren Persönlichkeiten beider Länder zugegen, darunter der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo, der südkoreanische Botschafter in Schweden Chung Byung-won, Schwedens Außenminister Tobias Billström und der Vorsitzende des Stockholmer Stadtparlaments Olle Bürell. Das koreanische Kulturzentrum in Stockholm hat für den Mai bereits ein reichhaltiges Programm zusammengestellt. Unter anderem erwartet die Besucher eine Filmvorführung, ein Hanshik-Seminar mit traditionellen koreanischen Spirituosen, ein K-Pop-Festival und eine Ausstellung koreanischer Bilderbuchillustrationen. Das koreanische Kulturzentrum in Wien befindet sich in der Kärntnerstraße und hat 5 Stockwerke. Es beherbergt eine Konzerthalle, eine Galerie, eine Bibliothek, Seminarräume des King Sejong-Instituts sowie eine große Küche, in der Kurse für die Zubereitung von koreanischen Gerichten stattfinden sollen, sowie einen Raum für das Erleben der koreanischen Tracht Hamburg. 2019 wurde innerhalb der koreanischen Botschaft in Österreich eine Halle für Kulturwerbung eingerichtet, die innerhalb von 4 Jahren nun zum koreanischen Kulturzentrum ausgebaut wurde. Dank eines zwischen beiden Ländern 2021 geschlossenen Abkommens für die kulturelle Zusammenarbeit konnte dieser Prozess noch beschleunigt werden. An der offiziellen Öffnungszeremonie werden unter anderem der koreanische Botschafter in Österreich Ham Sang-ung, der Vorsitzende von KOKIS Kim Sang-ho, der frühere österreichische Präsident Heinz Fischer und die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums in Wien, Sabine Haag, teilnehmen. Dazu finden Auftritte von Musikern beider Länder statt. Auf den Straßen vor dem Kulturzentrum geben die führende K-Pop-Dance-Gruppe Österreichs Unlimited und ein Hallyu-Club eine Tanzvorführung. Das koreanische Kulturzentrum in Wien wird das ganze Jahr mit einem reichhaltigen Programm koreanische Kultur aufwarten. In der Galerie des Kulturzentrums findet bis 31. Juli eine Ausstellung mit dem Titel Hanzi und Pojagi – koreanische Farben und Formen statt. Geplant sind auch regelmäßige Konzerte eines aus koreanischen und österreichischen Musikern bestehenden Ensembles und Kurse in K-Pop-Tanz. Kim Sang-ho, der Vorsitzende von KOKIS, sagte, dass in Schweden und Österreich das Interesse an der koreanischen Kultur zunehme. Er hoffe, dass die koreanischen Kulturzentren als Dreh- und Angelpunkt der Koreawelle in Europa ihre Funktion erfüllen werden. Hören Sie nun Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen ein Bühnenstück vor, das sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Krieg beschäftigt. Das Nationale Theater in Seoul wählt seit 2021 im Rahmen eines Zeitgeistprojekts neue Bühnenautoren und Regisseure aus, die bewusst brisante gesellschaftliche Themen verarbeiten sollen. Das Theaterstück Munsun, das bis vor kurzem auf der Bühne des Nationalen Theaters präsentiert wurde, wurde von Bühnenautoren und Regisseuren geschaffen, die 2022 zu dem Thema Klima und Kunst ausgewählt wurden. Munsun beschäftigt sich vor dem Hintergrund von mehreren fiktiven Ländern anhand des Lebens von 9 Personen mit der Alltäglichkeit des Krieges.
관람객은 뛰어내리고 아직 구현하진 못했지만 아름다운 풍경이 펼쳐질 예정입니다.
Bühnenautorin Lee So-yeon debütierte 2018 mit dem Drama Matroschka. In dem Bühnenstück werden die Geschichten von Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Nationalitäten erzählt, die sich in die transsibirische Eisenbahn setzen, um irgendwohin zu gelangen. Wie in dem Werk Munsun werden auch darin die Charaktere auf eine sehr feinfühlige Weise und vielschichtig dargestellt. Ich war einer der Menschen, die dachten, dass der Krieg weit entfernt von uns ist. Zufällig habe ich einmal über Livestreaming gesehen, was sich jetzt gerade in der Ukraine ereignet. Die Kommentare, die angehängt wurden, erweckten den Eindruck, als würden die Menschen den Krieg in der Ukraine wie ein Online-Spiel wahrnehmen. Das brachte mich auf die Idee, mich mit dem Krieg aus einer anderen Perspektive zu befassen. Auch Regisseurin Sine Song ist bekannt dafür, das Leben von sozialen Minderheiten und Randgruppen mit Fingerspitzengefühl und tiefgründig darzustellen. Ich denke, es sind Geschichten, die in unserer Zeit unbedingt erzählt werden müssen. Ich war deshalb dankbar, mit dabei sein zu können. Es wird viel vom Krieg berichtet und darüber geredet, aber die meisten Menschen haben dennoch keine persönlichen Kriegserfahrungen gemacht. Wir sind jedoch Mitglied einer Weltgemeinschaft, die sich von den Ereignissen des Krieges und dessen Phänomenen nicht trennen lässt. Ich hoffe, dass dieser Punkt durch die Geschichten der neuen Figuren den Zuschauern deutlich wird. Hören wir die Schauspielerin Yeo Seung-hee. Sie spielt im Munsun eine Mitarbeiterin eines Waffenherstellers, bei der die aus dem Kriegsland Tat stammende Studentin Nae Ji untergebracht ist. Es ist ein Thema, mit dem man sich auch in anderen Ländern beschäftigen sollte. Es sind Geschichten über den Krieg, die uns über unsere eigene Perspektive und darüber, wo wir stehen, nachdenken lässt. Wir sind mit uns und unserem Leben so beschäftigt, dass es uns nicht leicht fällt, unsere Perspektive zu wechseln. Ich hoffe, dass das Bühnenstück dazu motiviert, Dinge, die sich in der Gesellschaft ereignen, aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Hören wir nun zum Schluss den Schauspieler Na Kyung-ho, der in dem Stück den Tänzer und Choreografen Moon spielt.
저희 몬순 작품에 네. 다양한 가상의 국가들이 나와요. 네. 지금 전쟁 중인 타트에서 전쟁하고 있지 않은 C 국가로 넘어온
In Monsun tauchen mehrere fiktive Länder auf. Ich spiele die Rolle des Tänzers und Choreografen Moon, der aus dem Kriegsland Tat in ein anderes Land gekommen ist, in dem es keinen Krieg gibt. Der Bühnentext ließ sich sehr fließend lesen. Die Geschichten enthalten viele Informationen. Sie sind sehr vielschichtig und überschneiden sich. Die Länder scheint es in Wirklichkeit zu geben und dann auch wieder nicht. Der Krieg kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, als Krieg zwischen Ländern, zwischen Individuen und als Krieg in uns selbst. Ich zum Beispiel spiele in dem Stück eine Person, die die Leiden eines echten Krieges erfahren hat, aber auch in einem inneren Krieg mit sich selbst ist. Das Stück kann dem Publikum ein Trost sein, aber auch Gefühle der Unsicherheit auslösen. Auf jeden Fall wirft es viele Fragen auf.
같은 약간 즐거운 불안함이 드는데 어떤 것이 해소되기보다 느낌표보단 물음표가 더 많이 생길 것 같은 공연입니다. 저희 공연은
Nach den No-Kids-Zones sind No-Senior-Zones, also Cafés und Geschäfte, in denen alte Menschen nicht willkommen sind, ein Gesprächsthema. Zum Elternteil am Montag sorgte ein Beitrag in sozialen Netzwerken für Kontroversen. Zu sehen war ein Bild von einem Café, an dessen Eingang stand No-Senior-Zone, Zutritt für über 60-Jährige verboten. Die Empörung war umso größer, da im Kontrast dazu daneben ein Aufkleber zu sehen war, auf dem stand blinden Hunde willkommen. Netzbürger brachten die Meinung vor, dass das Zutrittsverbot zu Hass gegenüber alten Menschen anstachele. Einige sagten, dass die blinden Hunde willkommen heißende Aufschrift daneben den Eindruck erwecke, als würden alte Menschen für wertloser gehalten als Hunde. Eine Person schrieb, erst der Hass auf Kinder mit den No-Kids-Zones und jetzt der Hass auf alte Menschen. Korea sei ein Land, in dem immer wieder ein Objekt der Diskriminierung erzeugt werde. Einige Netzbürger zeigten aber auch Verständnis für den Betreiber des Cafés. Diese sagten, dass es meistens die älteren Kunden seien, die die Regel nicht einhalten würden, dass jede Person ein Getränk bestellen müsse. Ältere Menschen setzten sich oft in Gruppen zu mehreren Leuten in ein Café und redeten so laut, dass sich andere Kunden gestört fühlten. Es könne ja sein, dass der Betreiber des Cafés wegen Beschwerden anderer Gäste die Maßnahme getroffen habe. Ein 74-Jähriger mit Nachnamen Ko sagte, er versuche die junge Generation zu verstehen. Es gelinge aber nicht so ganz. Es werde ihm bewusst, dass er nun ein alter Mensch sei. Eine 82-jährige Person mit Nachnamen Park sagte, sie habe den Eindruck, dass derzeit auch in Restaurants und Speiselokalen Senioren nicht willkommen sind. Bei den Gastronomen weichen die Ansichten je nach Generation etwas ab. Eine 27-jährige Person mit Nachnamen Shin, die im Seouler Stadtbezirk Jungno ein Café betreibt, sagte, als Besitzer eines Geschäfts könne man selbst entscheiden, wie man dieses führen möchte. Insofern sei es kein Problem, alten Menschen den Zutritt zu verbieten, wenn sie sich nicht zu benehmen wissen. Shin sagte, dass es ihr ehrlich gesagt schwerfalle, mit älteren Gästen umzugehen. Eine 62-jährige Person mit Nachnamen Yi, die einen Convenience Store betreibt, sagte hingegen, dass nicht alle Senioren gleich seien. Es gäbe wie in allen Generationen boshafte, aber auch freundliche Menschen. Mit No Senior Zone sei er nicht einverstanden. Experten führen diese Generationskluft auf das negative Image der MZ-Generation gegenüber der etablierten Generation zurück, das sich mit der Zeit entwickelt habe. Der Soziologe Kusumu sagte, dass No Senior Zones ein Ausdruck der Abneigung und der Feindseligkeit der jungen Generation gegenüber der älteren Generation sei. Diese Abneigung hänge nicht zuletzt damit zusammen, dass angesichts der Gesellschaftsalterung in Zukunft weniger junge Berufstätige die Renten von mehr alten Menschen erwirtschaften müssen. Junge Menschen fühlten sich dadurch finanziell belastet. Kang Mi-hye, Ehrenprofessorin für Soziales und Wohlfahrt an der Iowa Frauenuniversität, geht davon aus, dass in Zukunft immer mehr Einrichtungen alte Menschen ausgeschlossen werden. Wenn sich der Bewegungs- und Aktionsradius alter Menschen verkleinere, verschlechtert sich deren Gesundheit, was wiederum als finanzielle Belastung auf die Gesellschaft zurückwirke. Die Stadt Seoul hat erstmals die Nachtaktivitäten der Hauptstädter untersucht. Nachtaktivitäten umfassen unter anderem den Besuch von Einrichtungen, die Besichtigung von Museen und anderen Sehenswürdigkeiten sowie Kultur- und Kunstaktivitäten von 18 Uhr bis 6 Uhr des nächsten Tages. Bei der Untersuchung wurde genauer unter die Lupe genommen, wie sich Nachtaktivitäten der Seouler Bürger vor und nach der Corona-Pandemie unterscheiden. Die Mehrheit wünschte sich in den Abend- und Nachtstunden ein Konzert oder eine Ausstellung oder eine andere Bühnenaufführung zu besuchen. 43,5% gaben diese Antwort. An zweiter Stelle standen touristische Aktivitäten wie die Besichtigung einer Nachtattraktion mit 40,5%. Der drittgrößte Anteil mit 40% möchte die nächtlichen Stunden am liebsten dazu nutzen, einzukaufen und soziale Kontakte zu pflegen. 29% möchten Sport machen. Aus der Studie geht demnach hervor, dass die Bürger Seouls den Wunsch haben, nach Feierabend Kultur und Kunst zu genießen und sich mit anderen Menschen zu treffen und Beziehungen zu pflegen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Der Großteil von 41,8% verbrachte die Zeit nach Dienstschluss damit, einen Trinken zu gehen. Nur 19,7% besuchten eine Aufführung oder ein Festival. Der Anteil derjenigen, die eine öffentliche Kultureinrichtung besuchen, betrug nur 15,6%. 9,7% sagten, dass sie nach Dienstschluss meistens an einem Firmenessen mit Kollegen und Vorgesetzten teilnehmen, bei dem auch viel Alkohol fließt. Mehr als die Hälfte verbringen also die Zeit nach Feierabend damit, das ein oder andere Glas zu trinken oder an einem Firmenessen teilzunehmen. Die Seouler Bürger hatten den Eindruck, dass seit dem Abklingen der Corona-Pandemie das gemeinsame Essen und Trinken mit Firmenkollegen nach Feierabend seltener geworden sei. 64,4% gaben diese Antwort. Als Grund dafür nannten die meisten die Regeln zum sozialen Abstand und Verbot der Zusammenkunft, die während der Pandemie gegolten hatten. 19% meinten, dass Firmenessen häufiger geworden seien und rund 17%, dass es keinen Unterschied gäbe. Dass man sich seltener mit Firmenkollegen zum gemeinsamen Essen und Trinken trifft, bedeutet jedoch nicht, dass individuelle Nachtaktivitäten zugenommen haben. Nahezu 70% gaben an, dass sie die gewonnene Zeit nicht nutzten, um etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Diejenigen, die durch das Ausfallen von Firmenessen gewonnene Zeit für sich persönlich nutzten, trafen zumeist Freunde, gingen ihren Hobbys nach oder ruhten sich einfach aus. Eine Firmenangestellte in ihren 30ern sagte, Firmenessen und Treffen mit Freunden seien seit Corona seltener geworden. Sie könne jetzt die Abendstunden an Wochentagen mehr für sich in Anspruch nehmen. Sie besuche häufig Musicals, gehe häufiger ins Theater oder tue etwas für ihre persönliche Entwicklung. Bei einer einmaligen Nachtaktivität gaben die Seouler im Durchschnitt 74.562 Won, etwa 51 Euro aus. Über die Hälfte frönen während der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen dem Nachtleben. Die Stadt Seoul hat vor, auf der Grundlage der Ergebnisse der Studie verschiedene Kultur- und Kunstprogramme für die Zeit nach dem Feierabend zu entwickeln, die den Bedürfnissen der einzelnen Altersgruppen entsprechen.
from Korea. Vor einigen Sendungen haben wir über das südkoreanische Alkoholgetränk Soju und seine stets neuartigen Produktvarianten gesprochen, die an jeweils populäre Trends angepasst werden. Die neueste Entwicklung im letzten und diesem Jahr ist sogenanntes Soju Zero, also das Getränk mit 0% Zucker. Herkömmlicher Zucker wird dabei durch kalorienfreien Süßstoff ersetzt. Bei dem Alkoholgetränk ist dies freilich vor allem Etikettenmarketing, denn die meisten Kalorien stammen vom Alkohol selbst. Zucker ist bzw. war nur in sehr geringen Mengen enthalten und die Kalorienersparnis wird vor allem durch eine weitere Reduzierung des Alkoholgehalts erreicht. Doch die neuen Varianten kommen bei den Verbrauchern sehr gut an. Alle großen Soju-Hersteller haben inzwischen Zero-Produkte in ihrem Portfolio. Denn auch bei anderen Getränken ist die Null im Trend. Sebastian, achtest du beim Getränkekonsum auch auf die Kalorien?
Also extra drauf achten tue ich nie. Ich trinke allerdings meistens Wasser, Kaffee, Milch, also zu Softdrinks oder anderen Dingen greife ich eher selten. Und wenn ich da mal Lust darauf habe, dann schaue ich nicht auf die Kalorien.
Also ich trinke Softdrinks eigentlich regelmäßig und habe schon vor Jahren tatsächlich mal von normaler Coca-Cola auf Coca-Cola Zero praktisch umgestellt. Also wenn es verfügbar war, habe ich dazu gegriffen, auch in Kinos zum Beispiel, und habe festgestellt, dass das eigentlich geschmacklich sehr gut war eigentlich. Also ich habe keine irgendwelche Einbußen dadurch erleiden müssen. Habe das seitdem regelmäßig getrunken und war von daher sehr überrascht, dass viele andere Getränke auch plötzlich Zero-Produkte auf den Markt gebracht haben. Also Pepsi-Cola, andere Cola-Marken oder Sprite zum Beispiel. Oder was gibt es noch? Hast du noch etwas gesehen?
Ja, also mit nullprozentig, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Es gibt natürlich viele andere Getränke, die in der Werbung angepriesen werden, aber Cola fällt mir als erstes ein bei 0,0. Ja, kennst du noch andere?
In diesem Jahr alleine sollen angeblich 10 neue Getränkeprodukte kommen, beziehungsweise alte Getränke in neuer Variation, Kalorien reduziert oder sogar 0%. Zum Beispiel Powerade oder Milkies, das ist so eine Art Milchgetränk mit Kohlensäure, glaube ich. Oder Dr. Pepper oder sogar Bier. Also es gibt tatsächlich Biermarken, Bierprodukte, die angeblich so laut Eigenwerbung 0% Zucker und Kalorien, aber auch 0% Alkohol haben. Ich weiß nicht, ob da noch Biergeschmack dann noch übrig bleibt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich finde das ein bisschen skurril, aber wenn es sich auf dem Markt als erfolgreich herausstellt, ja, warum nicht?
Genau, ja, also bei den Zucker- oder Obstsäften, da hat sich auch einiges getan. Da versucht man auch, also in den Säften immer weniger Zuckergehalt unterzubringen. Und ja, woher kommt das Ganze? Also ich glaube, ja, es gibt einen allgemeinen Gesundheits- und Fitnesstrend und vielleicht wurde das also während der Pandemie alles noch ein bisschen verstärkt, weil die Leute sich weniger bewegten. Vielleicht haben sie dann noch schneller gemerkt, dass sie zunehmen. Also da scheint es auch einen Zusammenhang zu geben.
Ganz sicher, denn es ist so, dass diese Produkte alle erst in den letzten Jahren, also während der Pandemie, entwickelt wurden und auf den Markt gebracht wurden. Bis dahin hatte also Coca-Cola mit seinem Zero-Produkt quasi 15 Jahre lang quasi das Alleinmonopol und hat selbst festgestellt, dass sein eigenes Zero-Produkt in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt hat, viel stärker als das gezuckerte normale Cola-Getränk. Und die anderen Zero-Getränkemarken haben da jetzt natürlich nachgelegt. Also der Marktwert des ganzen Zero-Getränkemarkts in Korea ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Also er lag zum Beispiel 2016 noch bei rund 90 Milliarden koreanischen Won und im letzten Jahr waren es über dreimal mehr, also über 300 Milliarden koreanische Won, das sind über 200 Millionen Euro. Es steckt also ja viel Geld in diesem Markt und da versuchen natürlich viele Hersteller dran zu verdienen.
Ja, wer sind dann die Käufer dieser kalorienarmen und zuckerarmen Getränke? Sind das jetzt eher die älteren Menschen, die also denen bewusst wird, dass sie mehr auf ihre Gesundheit achten müssen? Oder wer sind da die Käufer?
Es sind wohl vor allem eher jüngere Leute in ihren 20er, 30ern, die bewusst zum Beispiel Low-Carb-Diäten oder ketogene Diäten verfolgen, wo sie keinen Zucker konsumieren wollen und extra speziell nach zuckerfreien Produkten suchen. Ein anderer Trend ist ja auch, dass Mineralwasser in den letzten Jahren immer stärker nachgefragt wurde und es davon immer mehr Produkte gibt, weil einfach der Markt dafür größer geworden ist. Es gibt das neue Konzept des Healthy Pleasure, also auf Deutsch gesundes Vergnügen. Also warum soll man nicht etwas zum Genuss nehmen, was dann auch tatsächlich noch gesund sein kann? Und das verfolgen natürlich besonders jüngere Leute, die gerne, wenn sie älter sind, dann auch weiter gesund bleiben wollen.
Genau, gesund bleiben, das ist wichtig. Und ja, interessant ist das auch vor dem Hintergrund von Zahlen, die zum Beispiel zeigen, dass Diabetes in Südkorea immer häufiger wird. Also für 2011 haben wir da Zahlen gefunden, dass 10,3% der Bevölkerung betroffen waren. 2020 waren es schon 13,9% und zum Vergleich, der Weltdurchschnitt liegt bei 8,5%. Also das sind ja schon besorgniserregende Zahlen, könnte man sagen.
Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Sorge, dass die verschiedenen Süßstoffe auch wieder andere Nebenwirkungen mit sich führen könnten. Zum Beispiel, dass der Körper dann irgendwie das Bedürfnis bekommt, seine Kalorien auf andere Weise zu holen, durch mehr Essen zum Beispiel. Aber vergleichende Studien haben eigentlich das nicht bestätigt. Es ist bis jetzt wirklich keine handfeste Nebenwirkung bekannt, die ein Gesundheitsrisiko darstellen würde. Auf der anderen Seite ist aber bekannt, dass natürlich stark zuckerhaltige Getränke überhaupt nicht gesund sind und große Nebenwirkungen haben. Von daher ist die Abwägung, glaube ich, gar nicht so schwierig. Und ich persönlich begrüße also die Entwicklung.
Genau, weniger Zucker kann auf keinen Fall schaden. Und es gibt jetzt ein größeres Angebot an solchen Getränken und darüber freuen wir uns.
Ja, wir wünschen, dass Sie immer gesund bleiben und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Das war es auch wieder für heute in Kreuz und quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.